Heute geht es einmal mehr um eine sehr mächtige und sehr populäre Methode, nämlich die Methode des Reframing. In der vergangenen Woche habe ich ein Denkfundament entwickelt, auf welchem die Reframing-Methoden, die ich dir in dieser Woche zeigen möchte, stehen. Im Kern geht es um die Trennung von Beobachtung und Bewertung, um die daraus resultierenden Handlungen mit einer größeren Vielfalt zu versehen. Wenn dich dieses Denkfundament interessiert, und es ist interessant, dann springe gerne nochmal eine Woche zurück und höre dir die vorangegangene Episode an. Denn heute nun geht es um 7 ganz konkrete Reframing-Methoden, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, die man auch anders bilden könnte, aber die heute mal einen Spielraum zeigen sollen, mit dem du dann ganz persönlich oder in Teamsituationen arbeiten kannst. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Reframing ist eine wunderbare Bezeichnung für die folgenden Methoden, denn in Reframing kommt ja der Rahmen vor. Und den Rahmen möchte ich mit dir gerne mal ein bisschen isolieren. Stell dir also mal so ein großes barockes Gemälde vor und eine Szene in Öl gemalt, außenrum der goldene Rahmen, groß und mächtig. Und nun trenn mal dieses Ölgemälde raus, bau es also ab, sodass du nur noch diesen großen, mächtigen, barocken Rahmen übrig hast. Denn diesen Rahmen, den tragen wir jetzt mal durch die 7 Methoden durch und schauen mal, was wir mit dem Rahmen alles machen können, um zu anderen Perspektiven zu kommen und damit die Alternativen für unsere Handlungen zu vergrößern. Denn wir erinnern uns an die Episode 1 davor, letzte Woche. Wir haben eine Beobachtung, wir haben einen Beobachtungsbewertungsrahmen, durch den wir eine Bewertung durchführen. Und diese Bewertung ist die Basis unserer Handlung. Wir wissen, dass das ganze System theoretisch nicht ganz so strikt getrennt werden kann und tun es gedankenexperimenttechnisch trotzdem. Haben also den Rahmen jetzt, der zwischen Beobachtung und Verhalten steht, oder den Raum, etwas mit einer Metapher versehen, der zwischen Reiz und Reaktion liegt. Der Reiz ist die Beobachtung, die Reaktion ist die Handlung und zwischendrin haben wir jetzt einen Raum aufgemacht und in diesen Raum tragen wir diesen goldenen Rahmen hinein, denn mit diesem Rahmen können wir jetzt arbeiten. Bevor ich mit dir in die 7 Methoden einsteige, möchte ich noch 4 verschiedene Augen mit dir beleuchten, mit denen du die Methoden sehen kannst. Oder etwas konkreter auf den Podcast bezogen formuliert, mit welchen 4 Ohren kannst du diesen Podcast anhören im Weiteren. Vielleicht musst du und kannst du ihn sogar mehrfach anhören, mit verschiedenen Ohren und zu jeweils anderen Erkenntnissen kommen. Denn du kannst Reframing-Methoden für psychische Systeme nutzen, aber auch für soziale Systeme. Du kannst sie selbst nutzen oder für Dritte. Daraus ergeben sich die 4 Methoden. Ich gehe die mal einzeln durch. Du möchtest Reframing-Methoden für dich selbst nutzen, für deine Selbstreflexion. Das heißt, du möchtest dich fragen, mit welchem Rahmen du gerade etwas siehst. Oder konkret die Frage gestellt, mit welcher Bewertung habe ich jetzt hier beobachtet? Hätte ich das auch anders bewerten können? Wie hätte jemand anders die Situation gesehen, der vielleicht nicht ich bin? Und so kommst du zu Alternativen zu deiner Beobachtung. Das wäre Selbstreflexion. Die gleiche Methode der Selbstreflexion kannst du auch in sozialen Gruppen durchführen, zum Beispiel in einem Team. Denn hier sieht man auch eine Sache mit einem Rahmen. Das heißt, man diskutiert was im Teammeeting und es ist ein Rahmen vorgegeben, mit dem das Team beobachtet und einen Sachverhalt sieht. Also das Team diskutiert zum Beispiel wohlwollend über einen Sachverhalt oder ablehnend über einen Sachverhalt. Man hätte es jeweils aber auch anders sehen können. Hier kannst du im Team eine Selbstreflexion anstoßen, indem du zum Beispiel die Frage stellst, wie könnten wir denn diese Sache noch sehen? Und wenn wir zum Beispiel unseren Geschäftsführer fragen würden, wie würde der das sehen? Ja, solche Fragestellungen. Dann gibt es das Ganze natürlich im coachenden Ansatz, wenn du Reframing-Methoden für Dritte einsetzt, zum Beispiel für andere Menschen. Also ein anderer Mensch beobachtet etwas und ist sehr, sehr wütend darüber. Du könntest diesen anderen Menschen einladen, darüber nachzudenken, ob er mit einem anderen Rahmen vielleicht nicht so wütend wäre, wie er jetzt gerade ist, oder ängstlich oder euphorisch. Das heißt, du kannst Dritte einladen, ihre Rahmen zu tauschen. Und das Ganze, last but not least, funktioniert natürlich auch in Teams. Gerade wenn du beispielsweise Organisationsentwicklerin oder Organisationsentwicklerberaterin oder Berater bist, dann kannst du natürlich Organisationen einladen, ihren Rahmen zu hinterfragen. Zum Beispiel, ich habe beobachtet, dass ihr in diesem Meeting diesen Sachverhalt durch diese Brille gesehen habt. Wäre es denn auch möglich, dass mit einem anderen Rahmen zu sehen, wie würde es dann aussehen? Nur mal als Beispiel, hat man extrem die Schwierigkeiten betrachtet, die in der Innenperspektive dieses Sachverhalts aufkommen. Man hat aber nicht darüber nachgedacht, welche Facetten diese neue Idee für die Kunden hätte. Und dann könnte man doch mal mit der Kundenbrille oder mit dem Kundenrahmen auf diesen Sachverhalt schauen. Das wäre dann die Einladung zur Selbstreflexion für einzelne Personen oder für Teams, so eine Art coachende Instanz. Und mit diesen vier Möglichkeiten, mit diesen vier Ohren, kannst du also die nächsten 7 Methoden anhören, kannst sie für dich verwenden, zur Selbstreflexion, für dein Team, zur Selbstreflexion oder als Einladung für andere Menschen oder Organisationen, ihre Rahmen einfach mal zu tauschen. Ich habe 7 Methoden für dich zusammengestellt, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, sondern ich finde diese 7 Dinger eigentlich ganz nett unterschieden. Und demzufolge habe ich mal diesen 7-Klang herausgesucht. Ich beleuchte mit dir den Intentions-Reframe, den Funktions-Reframe, den Kontext-Reframe, den Zeit-Reframe, den Kosten-Nutzen-Reframe, den Beobachter-Reframe und last but not least den Skalierungs-Reframe. Das sind die 7 Aspekte, die ich mit dir mal heute durchgehen möchte, und ich glaube, da ist eine Menge Potenzial auch für praktische Anwendungen dabei. Beginnen wir also mit dem Intentions-Reframe oder dem Rahmen hinter dem Verhalten. Verbunden mit der Frage, wofür könnte dieses Verhalten gut sein? Beispiel Mikromanagement. Mikromanagement wird ja allgemein negativ konnotiert, das heißt, Führungskräfte, die mikromanagen, die gefallen den meisten Geführten nicht so gut. Aber wofür könnte dieses Verhalten gut sein? Ich stelle die Frage mal rhetorisch oder auch praktisch. Ja, was ist das Gute an Mikromanagement? Nun, es geht um Kontrolle, es geht um Fehlervermeidung, es geht um Sicherheit. Und damit ist Mikromanagement natürlich je nach Kontext oder Intention sinnvoll. Wenn also die Führungskraft die Idee hat, die Sicherheit zu erhöhen, die Fehler zu reduzieren, wenn das die Intention ist, dann kann es durchaus ein positives Verhalten sein. Und es gibt ja tatsächlich Situationen, da kommen wir dann beim Kontext-Reframe noch drauf, wo diese Intention hilfreich ist. Und vielleicht hat ja eine Führungskraft aus einem anderen Kontext die Intention mit in diesen Kontext gebracht, wo es nicht hilfreich ist. Und mit Reframing könnte ich zum Beispiel die Führungskraft einladen, ob man hier nicht mit weniger Kontrolle und mit weniger Mikromanagement auch auskommen könnte. Also stell dir vor, die Führungskraft, die hier mikromanagt, kommt aus einem Bereich, wo vorher Mikromanagement geradezu notwendig war. Die Person war verantwortlich für die Abflugkontrolle am Flughafen. Da musste also alles ganz exakt gemacht werden, bevor der Flieger starten durfte. Mikromanagement war nicht nur gewünscht, sondern sogar gefordert. Diese Idee, dass das doch Sicherheit bringt, dass das zur Fehlervermeidung führt, diese Idee hat diese dort konditionierte Führungskraft beispielsweise mit in dein Team geholt, und in deinem Team wird das nun als Mikromanagement wahrgenommen. Wenn man die Intention der Person, die sich so verhält, also mitdenkt, dann kommt man vielleicht zur Idee, dass es dann doch gar nicht so schlecht ist. Und vor allen Dingen kann man durch diese Idee auch Gespräche öffnen, ohne den anderen anzuklagen. Zum Beispiel, mir passt es überhaupt nicht, wie du Mikromanagement, hast du kein Vertrauen? Ja? Sondern hier könnte man mit der Idee reinkommen und zu fragen, welche Intention hast du eigentlich, hier so genau zu kontrollieren? Und vielleicht erfährt man dann was von der Person, was man vorher gar nicht erfahren hat. Also, welche Intention hat die beobachtete Person oder das beobachtete System? Und mit dieser Frage lassen sich neue Erkenntnisse erschließen. Das heißt, wir legen den Rahmen hinter das Verhalten der Person, die sich verhält. Der zweite Reframe, den nenne ich mal Funktionsreframe. Den Rahmen richten wir hier auf die Systemstabilität. Also wir verschieben ihn vielleicht ein bisschen und schauen uns was anderes an, denn wir haben eine spannende Frage zu klären. Welche Stabilität erzeugt dieses Problem im System? Welche Stabilität erzeugt dieses Problem im System? Und dahinter steckt was ganz Paradoxes, dass beispielsweise Dauerkonflikte einen systemstabilisierenden Charakter haben können. Denn ein Konflikt ist häufig sehr gut anschlussfähig im System. Und demzufolge ist ein Dauerkonflikt gar nicht so schlecht, denn es wird laufend drüber geredet und damit schweißt es das System zusammen. Es verleiht dem sozialen System Stabilität und beantwortet die Frage, welche Stabilität erzeugt dieses Problem im System? Nun, das Team ist stabiler, es rückt näher zusammen, die Menschen sind näher beieinander. Lass mich ein kleines Beispiel dazu formulieren. Stell dir vor, es gibt einen Dauerstreit zwischen der Produktion und der Logistik. Dieser Dauerstreit ist kulturell schon verankert in deiner Organisation. Produktion und Logistik sind sich nur in einer Sache einig, die jeweils andere Seite ist schuld. Wenn du jemand aus der Produktion fragst, wer schuld ist an den Problemen in der Effizienz, dann ist es die Logistik. Wenn du jemand aus der Logistik fragst, wer schuld ist an den Problemen der Organisation, dann wissen die Antwort, es ist die Produktion. Und nun stelle ich dir die Frage, welche Stabilität erzeugt dieses Problem im System? Hast du die Antwort? Natürlich. Die Logistik ist in sich stabil. Die Produktion ist in sich stabil. Der Konflikt zwischen beiden führt dazu, dass die beiden sozialen Systeme, Produktion und Logistik, stabiler sind, als sie ohne diesen Konflikt wären. Sie sind in gegenseitiger Feindschaft enger zusammengerockt in ihren jeweiligen Bubbles. Schauen wir uns den Kontext-Reframe an und ich glaube, das ist der geläufigste Reframe, den Rahmen an eine andere Stelle, in einen anderen Raum bringen. Oder die Frage zu beantworten, in welchem Umfeld wäre dieses Verhalten eine Stärke? Und das korrespondiert gut mit dem ersten, mit dem Intentions-Reframe. Da ging es also um die Intention des Handelnden und hier ist jetzt das Ganze andersrum gedacht. Hier könnte man ja jetzt sagen, ja, dieses Mikromanagement, was uns jetzt hier stört, wo wäre es denn hilfreich? Oder dieses Laissez-faire, was uns jetzt hier stört, wo wäre das denn auch gut? Wo könnte man das gut nutzen? Und so weiter und so fort. Also man kann den Rahmen auf eine andere Situation lenken, auf einen anderen Kontext lenken und die Frage stellen, in welchem Umfeld wäre dieses Verhalten eine Stärke? Zum Beispiel Penibilität, Kontrolle, Genauigkeit, aber halt auch Nachlässigkeit, laissez-faire zu handeln und so weiter und so fort. Das ist egal, was es ist. Man könnte immer den Kontext verschieben und würde feststellen, wahrscheinlich hat jedes Verhalten einen Rahmen, in dem es gut ist. Und dann haben wir wieder die Alternativen. Der vierte Frame, den ich dir anbieten möchte, ist der Zeitframe. Und wie es der Name schon sagt, ist es eine Verschiebung des Rahmens auf der Zeitachse. Verbunden mit der Frage, wofür war dieses Verhalten früher sinnvoll oder wann könnte dieses Verhalten zukünftig wieder sinnvoll sein? Denn die Zeitachse hat natürlich zwei Dimensionen. Wir können also den Frame mal in die Vergangenheit reinschieben und können uns deutlich machen, dass das, was wir schon immer so gemacht haben, in der Vergangenheit tatsächlich eine gute Idee war. Aber dann kommt auch schnell die Erkenntnis hoch, dass wir heute mit anderen Rahmenbedingungen, das ist immer wieder beim Kontext, gegebenenfalls andere Entscheidungen treffen müssen, als wir sie früher getroffen haben. Und einige sind auch ihre Zeit voraus. Das heißt, wenn heute eine Problematik diskutiert wird, die man heute noch nicht so haben möchte, könnte man dennoch die Frage stellen, wann könnte es künftig sinnvoll sein, genau so eine Entscheidung zu treffen oder genau das zu tun. Das heißt also, hier verschiebe ich den Rahmen, den goldenen barocken Rahmen, auf der Zeitachse hin und her und beleuchte mal, wie es früher gewesen wäre, mit diesem Rahmen zu beobachten und zu bewerten und wie es zukünftig sein könnte, mit diesem Rahmen zu beobachten und zu bewerten und wie es im Präsens ist, mit diesem Rahmen zu beobachten und zu bewerten. Der fünfte ist der Kosten-Nutzen-Reframe, das heißt, den Rahmen auf den Preis zu legen. Wir fokussieren also den Preis, wir bewerben das Beobachte ein Stück weit ökonomisch mit der Frage, welchen Nutzen hat das und welchen Preis bezahlen wir? Man könnte es jetzt auch ökonomisch aufladen. Welchen Nutzen hat das, also sprich, wie viel nehmen wir ein und welchen Preis bezahlen wir dafür, wie viel Euro wird es kosten? Man kann es aber auch metaphorisch betrachten, also ein metaphorischer Nutzen, ein metaphorischer Preis, im Prinzip ein ökonomischer Rahmen, hier auch nicht moralisch, sondern abwägend. Und ja, der Kosten-Nutzen lässt sich ja dann auch schön verschieben, das heißt, da gibt es ja auch kein Entweder-Oder, sondern viele Alternativen, aber man könnte auch ein bisschen investieren oder mal die erste Stufe nehmen und gucken, was dabei passiert, also die Kosten minimieren und auch nicht den vollen Nutzen nehmen oder den vollen Nutzen nehmen bei den vollen Kosten oder keins von beiden. Also hier würde man Kosten-Nutzen in den Mittelpunkt des Rahmens stellen und abwägen. Der sechste Rahmen, den ich dir anbieten möchte, ist der Beobachter-Reframe, das heißt einen weiteren Rahmen hinzufügen. Das finde ich sehr smart und korrespondiert auch sehr gut mit den sogenannten systemischen Fragen. Da habe ich ja auch schon die ein oder andere Episode dazu gemacht. Das heißt, wie würden denn Dritte das sehen, was wir gerade beobachten? Ja, also wenn du etwas beobachtest und bewertest, dann könntest du dir die Frage stellen, wie würde das jetzt mein Partner bewerten? Wie würden das meine Kinder bewerten? Wie vielleicht meine Oma? Wie mein Arbeitskollege? Wie mein Chef? Du könntest dir also ganz einfach weitere Beobachter herholen und jeder von denen hat einen goldenen Rahmen in der Hand und schaut den gleichen Sachverhalt durch seinen Rahmen an und du stellst allen die gleiche Frage. Wer würde etwas anderes sehen, als ich sehe und warum? So, und jetzt lass mal all die Leute ihre Beobachtungen und Bewertungen äußern. Du kannst dir sicher sein, du wirst von jedem einzelnen Beobachter, den du dir imaginär gedacht hast, eine andere Antwort bekommen und damit zusätzliche Alternativen gewinnen, die du übernehmen kannst, verwerfen kannst, aber auf jeden Fall, du wirst Alternativen gewinnen. Wenn wir es im Business-Kontext beleuchten, dann könnte man sich insbesondere in die Kundenperspektive versetzen, ein Frame, den ich sehr, sehr wichtig empfinde. Man kann aber auch als Führungskraft die Mitarbeitenden hernehmen. Aber, liebe Mitarbeitende, es spricht auch nichts dagegen, mal in den Rahmen der Führungskraft hineinzuschlüpfen oder mit deren Rahmen zu beobachten, die Geschäftsleitung, die Führungskräfte auch mal zu berücksichtigen und deren Rahmen zu sehen. Da wird man feststellen, dass die eine Entscheidung sehr viel näher liegt, als man dachte, wenn man die Welt mal aus deren Augen sieht. Ja, man könnte aber auch ganz Außenstehende involvieren, um hier entsprechende Perspektiven zu bekommen. Oder zurück zu unserem Beispiel Produktions- und Logistikabteilung. Man könnte ja sogar mal ganz konkret jemand aus der Produktion und aus der Logistik einladen in die jeweils andere Truppe und könnte deren Perspektive darin teilen. Das wird sehr schnell dazu führen, dass der Konflikt behoben wird. Aber wir haben leider die Nebenwirkung. Ja? Also der innere Zusammenhalt wird vielleicht etwas schwächer. Aber auch das nur eine zusätzliche Alternative. Das heißt, mit dem Beobachter-Reframe multiplizieren wir den Rahmen. Wir haben viele Rahmen. Und tatsächlich haben wir ja in der Praxis nahezu unendlich viele Rahmen. Schauen wir uns nun den siebten Rahmen an. Ich habe ihn mal mit Skalierungs-Reframe bezeichnet. Und ich finde, den Rahmen verkleinern ist hier eine gute Idee. Das heißt, jetzt wird der Rahmen bewusst klein gemacht, verbunden mit der Frage, woran würdest du merken, dass es 10% besser geworden ist? Oder 1%? Oder was auch immer. Ja, du kennst vielleicht dieses Buch mit der 1% Verbesserung. Woran würdest du merken, dass es 1% besser geworden ist? Was heißt das? Stell dir vor, du hast ein großes Problem und willst es gern lösen. 100%. Dieses blöde Problem soll 100% weg sein. Der Rahmen ist groß. Du siehst das ganze Problem. Stell dir nur mal vor, du könntest diesen Rahmen wirklich zusammenschieben, na, wie so ein Fenster im Windows. Das heißt, du schiebst es klein, 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 so klein, dass du nur noch 10% des Problems siehst oder auch nur 1% des Problems siehst und stellst dir die Frage, wenn ich dieses 1% des Problems löse, woran würde ich merken, dass es besser ist? Damit erreichst du zweierlei auf einmal. Zum einen hast du durch diesen kleinen Rahmen ein viel besseres Gefühl für Machbarkeit und gewinnst den Mut, diesen kleinen Schritt auch zu gehen. Das heißt, im Prinzip ist diese 1%-Methode nichts anderes als die Anwendung dieses Skalierungs-Reframes. Du machst das große Problem klein und gehst einen Schritt, um es 1% zu verbessern. Und by the way, habe ich dir mit der Frage noch einen weiteren Lerneffekt mitgeben wollen. Nämlich, du stellst dir nicht die Frage, was ist der nächste Schritt, den ich gehe, um das nächste Prozent zu verbessern oder die nächsten 10%, sondern woran würdest du merken, dass es um 10% oder um 1% besser geworden ist? Denn mit dieser Frage prüfst du auch gleich, ob du in die richtige Richtung gehst. Also hier hast du sozusagen zwei Lerneffekte drin. Nicht nur mach den Rahmen kleiner und gehe den wirklich nächsten möglichen Schritt, prüfe dann, ob der Schritt gut war, gehe weiter. Genauso wie Steve DeChaser das in seiner lösungsorientierten Kurzzeittherapie empfohlen hat. Übrigens sind das ein paar sehr viel gehörte Episoden. Wenn du dir noch nicht gehört hast, dann springe gerne mal im Feed dieses Podcasts zurück. Steve DeChaser und seine lösungsorientierte Kurzzeittherapie geht genau in die Richtung des nächsten Schritts. Und dann zusätzlich, wie gesagt, nicht, was ist der nächste Schritt, das liegt nahe, sondern woran würde ich merken, wenn ich diesen nächsten Schritt erfolgreich gegangen bin, was wäre dann anders? 7 Methoden, die ich dir heute geteilt habe, sollen kein Baukasten sein, etwas abzuarbeiten, sondern Einladungen, mit dem Rahmen zu spielen. Vielleicht fallen dir ja noch andere Methoden ein, außer die 7. Vielleicht sagst du auch, naja, einige Methoden sind doch auch ein bisschen redundant. Gar kein Problem, ganz im Gegenteil. Ist kein Bug, ist ein Feature, weil wenn du mit weniger als 7 arbeiten kannst und die gleichen Effekte hast, dann ist es ja nur noch effizienter. Also wenn du zum Beispiel den Intentions- und den Kontext-Reframe zusammenfasst und weißt, du kannst entweder die Intention des Beobachteten hinterfragen oder den Rahmen, in dem er etwas tut, dann ist das natürlich auch möglich. Das heißt, die 7 Methoden sollen gar nichts Statisches sein, nichts Sklavisches, was du genauso verwenden musst, sondern eine Einladung, mit dem Rahmen zu spielen und dafür auch diese Metapher mit diesem goldenen Rahmen. Nimm diese Metapher am besten mit. Stell den Rahmen doch einfach mal auf deinen Schreibtisch virtuell ab. Stell dir mal so hin, neben deinem Bildschirm oder so. Oder auch wenn du im Auto fährst, häng den irgendwo an den Spiegel dran. Da hängt er, dann baumelt er immer dran rum. Oder häng ihn an den Schlüsselbund dran. Und immer dann, wenn du denkst, oh je, für das gibt es ja gar keine Alternative, dann holst du den Rahmen her. Und ich bin mir sicher, irgendwas wird dir einfallen, um eine alternativlose Situation mit mehreren Alternativen zu versehen. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Dein Heiko.